Ostern ohne Auferstehung ist wie ein Sonnenaufgang ohne Licht. Es bleibt dunkel. Ich habe es vorhin gehört in einem der Gebete, wir feiern heute nicht das Hasenfest. Und erstaunlicherweise, ja, schon ab Ende Januar sieht man die Osterhasen in den, die Schoko-Osterhasen in den Supermärkten. Gestern habe ich gehört, sie werden weiter so besteuert bleiben wie auch bis jetzt, weil es ein Luxusgut ist. Man hat so das Gefühl, wenn man das sieht, dass sehr viele Menschen, wenn es um Ostern geht, den Fokus so sehr auf den Osterhasen, auf die Ostereier legen und dabei eigentlich an der tiefen Bedeutung dieses wichtigsten christlichen Festes vorbeileben. Und in der Tat, das ist so, als würde man sich an einem Sonnenaufgang erfreuen, aber die Sonne ist nicht aufgegangen. Es ist immer noch dunkel. Für mich persönlich ist Ostern in der Tat das größte Freudenfest der Christenheit. Wir haben es schon eingangs gesungen, freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr. Die Auferstehung Jesu ist wirklich das Hoffnungsvollste, was es je gegeben hat. Und diese Botschaft von der Auferstehung ist die Botschaft vom Durchbruch der Hoffnung, vom Durchbruch des Lichts, vom Durchbruch des Lebens. Christus ist auferstanden. Die Sonne ist aufgegangen. Das feiern wir heute an diesem Ostersonntag. Und wir wollen uns das neu ins Gedächtnis rufen. Es gibt Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Es gibt Hoffnung in einer Welt, in der es dunkel ist und auch immer dunkler wird. Und auch wir oft in Gefahr stehen, die Orientierung zu verlieren. Ich weiß nicht, mit welchen Empfindungen, mit welchen Gedanken, vielleicht auch Ängsten der eine oder andere zu diesem Ostergottesdienst gekommen ist. Wir haben freudige Lieder gesungen. Wir möchten uns freuen. Aber vielleicht geht es manchem so, dass er jetzt denkt oder sagt, ja, ich spüre das gar nicht so. Diese Osterfreude, diese Osterhoffnung, weil in meinem Leben so vieles gerade passiert und ich mich restlos überfordert fühle. Globale Krisen, Kriege, Ungewissheit, zerbrochene Träume, unerfüllte Wünsche, enttäuschte Hoffnungen, Existenzängste, Krankheit, vielleicht einfach nur Müdigkeit. Alle diese Dinge können das Osterfest überschatten. Man hat sich aufgerafft, ist hierher gekommen, weil sich das so gehört an einem Feiertag, an so einem hohen Feiertag, Ostern. Aber irgendwo hat man den Eindruck, der Auferstandene, der ist weit weg. Ich spüre seine Nähe gar nicht. Und vielleicht fühlt man sich irgendwo alleingelassen. Man hat so das Gefühl, man befindet sich in einer Warteschleife. Man fliegt und dreht Kreise und man weiß, das Flugbenzin wird immer weniger. Der erste Schwung in unserem Glaubensleben hat sich im langen, unspektakulären Alltag allmählich abgenutzt. Und nun hat sich eine gewisse Ungewissheit eingeschlichen. Wir spüren nicht viel von der Gegenwart des Auferstandenen und deshalb auch nicht viel von der Osterfreude. Wenn das so ist, dann darf ich uns sagen, dass wir uns in guter Gesellschaft befinden. Denn einige Jünger, obwohl der Auferstandene ihnen schon erschienen war, obwohl sie das leere Grab gesehen hatten, wussten auch nicht, wie es weitergehen sollte. Sie befanden sich in einer Warteschleife, in einer Wartephase und wussten nicht, wie das Leben weitergehen sollte. Und in dieser Situation sagt Petrus, der schon immer der Wortführer der Jünger gewesen war, kommt, lasst uns fischen gehen. Die Sache mit Jesus ist zurzeit sehr ungewiss. Lasst uns wieder dorthin gehen, wo wir vor 3 Jahren aufgehört haben. Wir wollen also in diesem Ostergottesdienst die dritte Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern gemeinsam uns anschauen. Ich habe diese Predigt überschrieben, aber er steht doch da. Und ich habe mir den Titel geborgt von jemandem, das kommt noch später. Wir lesen den Bericht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus oder Zwilling genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten an, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll mit großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. diese Begebenheit, dieser Dialog soll sich laut Überlieferung und Tradition hier an diesem Ufer, wo diese Felsen und die Kirche, die sogenannte Prisma oder Primatskirche heute steht, zugetragen haben. Das ist in der Nähe von Takpa. Ihr Lieben, so klingt dieser einmalige seelsorgerliche Bericht von der Erscheinung des Auferstandenen seinen Jüngern am See Tiberias oder auch am See Genezareth, wie man ihn auch so nennt. Der Abschnitt wird von den Auslegern als ein Epilog, als ein Nachtrag des Johannesevangeliums verstanden, aber da wird uns eine faszinierende Szene beschrieben, die, wie ich glaube, wirklich seelsorgerliche Bedeutung hat. Und ich möchte aus diesem Text vier Gedanken beleuchten. Was mich beim Nachsinnen über dieses Wort zunächst innerlich berührt hat, ist, dass der Auferstandene unserer Schwachheit entgegenkommt. Das ist also das Erste, was wir hier sehen. Wir haben gelesen, dass die Jünger, sieben werden hier aufgezählt, zurück nach Galiläa an den See Genezareth gegangen waren. Wir erinnern uns vielleicht, genau an diesem See hatte mit Jesus alles begonnen. Hier hatten sie Jesus, ähnlich wie jetzt, nach einer erfolglosen Nacht, hatte er sie mit einem reichen Fang überrascht und aus ihren Berufen heraus sozusagen berufen, ihr Fischer, ihr sollt Menschenfischer sein. Hier am See hatten sie das Brot- und Fischvermehrungswunder erlebt, als über 5000 Menschen satt wurden, obwohl sie eigentlich nur 5 Brote und 2 Fische hatten. Auf diesem See waren sie in Seenot geraten und Jesus war ihnen erschreckenderweise auf dem Wasser gehend entgegengekommen und hatte ihren Glauben revolutioniert. Und das ist der See übrigens, das Bild habe ich 2014, als ich in Israel war, gemacht, der See Genezareth. Simon Petrus, er wird als erster bei der Aufzählung der Jünger genannt, was eigentlich schon andeutet, dass er eine Hauptrolle in dieser Szene spielen wird. Wir fragen uns, warum waren die Jünger von Jerusalem zurück nach Galiläa an den See gekommen? Nun, sie waren zurückgekommen nach Galiläa, weil Jesus ihnen schon vor seinem Leiden gesagt hatte, dass er sie nach seiner Auferweckung in Galiläa treffen wird. In Markus 14, 28, wir haben die Stelle vor 2 Tagen am Karfreitag in der Passionslesung gelesen, sagte Jesus, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Und die Frauen hatten es von dem Engel am Auferstehungsmorgen gehört, Markus 16, Vers 7. Geht zu den Jüngern und sagt zu ihnen, und dann wird extra erwähnt, auch zu Petrus. Und wir könnten vielleicht noch hinzufügen, und besonders dem Petrus, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Die Jünger haben also diese Aufforderung befolgt und waren die ca. 140 Kilometer nördlich von Jerusalem nach Galiläa gegangen, an den Ort, wo alles begann. An den Ort, wo sie eigentlich auch zu Hause waren. Nun, die Bibelausleger, die haben diesen Gang zurück nach Galiläa, zurück an den See Genezareth unterschiedlich interpretiert. Manche sagen, ja, das war eher eine Handlung des Unglaubens, zurückzugehen sozusagen in den alten Beruf. Okay, nach Galiläa kann man verstehen, aber in den alten Beruf zurückzugehen, wieder zum Boot, zu den Fischernetzen. Dazu hätte Petrus die anderen auch noch verführt, das Gleiche zu tun. Und dann gibt es die anderen, die meinen, naja, Petrus hat nicht Glauben und Hoffnung hinter sich gelassen, sondern er nützt vielmehr die Zeit nüchtern aus, bis es zu weiteren Weisungen kommt. Auch ein Jünger Jesu muss auch mal was essen. Und deshalb tut Petrus genau das, was er gelernt hatte. Er geht fischen. Nun, offensichtlich sagt uns der Text nicht konkret, mit welchen Gedanken und Empfindungen Petrus und die anderen wieder fischen gingen. Aber wir wissen, wir haben es erst am Freitag gelesen, dass Petrus eine tiefe Zerbrucherfahrung erlebte, nachdem er seinen Herrn in der Nacht vor der Kreuzigung an jenem verhängnisvollen Kohlefeuer dreimal verleugnet hatte. Wie er ganz unten war, bitterlich weinen musste, weil er sich so sehr seiner Schwachheit schämte. Er hatte ja erlebt, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein und wie die Gemeinschaft mit diesem Rabbi, mit diesem Jesus, von dem er auch glaubte, dass es der Messias ist, sein Leben verändert hatte. Und dann kam alles durcheinander. Dann brach alles zusammen. Dann wurde Jesus gefangen genommen, verurteilt, gekreuzigt. Wie viele enttäuschte Hoffnungen, wie viel Resignation, wie viel Angst, wie viele Schuldgefühle werden wohl in den Herzen dieser Jünger sich in diesen Tagen bis zur ersten Erscheinung des Auferstandenen breit gemacht haben. Und dann war Jesus den Jüngern lebendig wieder erschienen. Sie hatten ihn angefasst. Er war es wirklich. Aber er war auch wiederum anders. Er hatte einen Auferstehungskörper. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger ganz schön durcheinander waren, dass sie vieles auch noch nicht richtig einordnen konnten. Innerlich hatten sie das Ganze noch gar nicht verarbeitet, was da alles passiert war. Die überstürzenden Ereignisse der letzten Tage hatte sie alle schwach gemacht. Und auch Petrus hatte mit Jesus noch nicht klären können, was zwischen ihnen und Jesus und ihm und zwischen ihm und Jesus stand. Er hatte noch kein persönliches Gespräch mit ihm gehabt. Trotz der Auferstehung Jesu fühlten sich die Jünger ohne die Gegenwart Jesu ziel- und führungslos und folgten nun einfach ihren menschlichen Überlegungen. In solchen Situationen packt man das nüchtern an, was einem vor den Füßen liegt. Man geht fischen. Das Ereignis, die Szene, haben wir vorhin gelesen. Sie haben nichts gefangen. Enttäuscht, nass, vielleicht auch durchfroren, müde, hungrig, ohne Aussicht auf eine Mahlzeit, rudern sie dem Ufer zu. Und dann hören wir diesen wunderbaren Satz. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, Vers 4. Der Morgen dämmerte, die Sonne ging auf. Das leere Boot nähert sich dem Ufer. Und am Ufer steht der Auferstandene. Und der auferstandene Herr begegnet unserer menschlichen Schwachheit. Ist das, ihr Lieben, nicht eine tröstende Tatsache, auch wenn wir vielleicht heute Morgen, der eine oder andere, mit nicht viel Osterfreude hierher gekommen ist oder sind? Der Herr ist am Ufer. Noch während die Jünger draußen an der Arbeit sind, er sieht sie, bevor sie ihn sehen. Der Auferstandene ist da. Er kennt die schwachen, betrübten, aufgewühlten, enttäuschten, müden Herzen. Nun, was ist oft die Ursache, dass wir uns schwach und verunsichert und aufgewühlt fühlen? Ihr Lieben, ich denke, unsere Herzen sind oft verunsichert oder auch enttäuscht, wenn das Leben ganz anders verläuft, als man sich das vorgestellt hat. Vielleicht ist man irgendwann mal diesem Jesus schon begegnet. Man hat sich sozusagen ihm zugewandt, sich bekehrt, hat erkannt, dass sein Wort die Wahrheit ist. Und man wurde sozusagen ein Jünger oder eine Jüngerin, ist diesem Jesus nachgefolgt. Vielleicht auch immer mit dieser versteckten Hoffnung oder auch Erwartung, wenn ich jetzt Christ bin und wenn ich diesem Jesus nachfolge, dann wird auch mein Leben gelingen, dann werde ich gesegnet, dann werde ich glücklich. Dann wird mir dieser Jesus den richtigen Partner schenken und ich werde glücklich. Und wir werden Kinder haben und die werden in der Gemeinde aufwachsen und die werden dem Herrn nachfolgen. Und wenn ich mit Jesus lebe, dann werde ich sicherlich auch Erfolg haben. Denn steht nicht in der Bibel, wenn ihr mein Wort bewahrt und tut, dann werdet ihr Erfolg haben in allem, was ihr tut. Und so engagiert man sich, auch in einer Gemeinde, tut diverse Dienste, immer noch im Herzen hoffend, wenn ich fromm und treu bin, dann wird mein Leben gelingen und ich werde glücklich sein. Und dann verläuft das Leben ganz anders, als man sich das in seinen Träumen vorgestellt hat. Die Erwartungen werden nicht so erfüllt, die Hoffnungen zerfließen. Und man steht da, enttäuscht und überfordert von den Umständen, irritiert, verwirrt und traurig. Und dann rudert man in seinem Lebensboot hinaus in die Nacht, will gerade nur noch das erledigen, was einem vor den Füßen steht. Man geht fischen und fängt nichts. Den schwachen, müden Herzen möchte ich heute in diesem Osterfest zusagen, der Auferstandene ist da. Das Auge des Auferstandenen ruht bis heute auf den Seinen, auch wenn sie glauben, gerade im Dunkeln zu stehen. Wie oft gleicht doch auch unser Leben einer fruchtlosen Nacht. Und doch wartet Jesus auf uns. Wie oft sind wir draußen unterwegs und doch ist ein Ufer da, an dem uns einer erwartet. Wie viele Dinge beschäftigen uns und doch kommt es letztlich nur auf den einen an, der da steht und wartet. Jesus. Auch wenn die dunkle Nacht der Seele, wie das Johannes vom Kreuz im 16. Jahrhundert dieser Kirchenvater beschrieb, er prägte zuerst diesen Gedanken, diesen Satz, die dunkle Nacht der Seele, auch wenn so eine dunkle Nacht der Seele uns umhüllt und wir den nächsten Schritt nicht sehen, ist der Auferstandene da. Er weiß genau, was uns fehlt, und er begegnet unserer Schwachheit. Das wird in unserer Geschichte so wunderbar veranschaulicht. J.K. Chesterton, der englische Buchautor und Journalist, stand einmal in London an einer Straßenecke, als ein Zeitungsreporter auf ihn zukam. Sir, begann er, ich habe erfahren, dass Sie kürzlich Christ geworden sind. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Gewiss, erwiderte Chesterton. Wenn der auferstandene Christus in diesem Augenblick plötzlich erscheinen würde und hinter Ihnen stünde, was würden Sie dann tun? Chesterton blickte dem Reporter in die Augen und entgegnete, aber er steht doch da. Daher der Titel meiner Predigt. Er steht doch da. Ihr Lieben, ist das lediglich ein Sprachspiel, Wunschdenken, ein Stück frommer Rhetorik? Ich glaube nicht. Diese Wahrheit ist das Realste, was sich über unser Leben sagen lässt. Sie ist unser Leben, wenn wir Christen sind. Der Jesus, der damals in der Morgendämmerung am Ufer des Sees Genezareth stand, steht heute neben uns. Nicht sichtbar, aber er ist überall gegenwärtig. Und wenn wir seine Kinder sind, dann lebt er sogar in uns durch seinen Geist. Seit Pfingsten ist Gott in uns, in den Seinen, durch den Geist. Und er begegnet unserer Schwachheit, so wie er der Schwachheit eines Petrus begegnete. Kinder, rief er den Jüngern zu, das ist eine der vertraulichsten, zärtlichsten Anreden. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein! Ich kann mir das richtig vorstellen, das war ja diese Distanz hier. Die mussten schreien, rufen, damit sie sich hören. Nein, nicht einen einzigen. 7 starke Männer, die sich die ganze Nacht bemüht hatten, etwas zu fangen, müssen bekennen, dass sie nichts haben. Nichts für sich und nichts für ihn. Auch diese Szene gewinnt im Lichte des Evangeliums einen symbolischen Sinn. Sie erinnert uns daran, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus schon in Johannes 15, Vers 5 gesagt. Ohne ihn werden wir keine Menschenfischer. Von uns aus oder aus uns heraus haben wir nichts, was wir ihm bieten können. Das Fleisch, es ist zu nichts Nütze. Es ist der Geist, der lebendig macht. So sagt es Paulus. Oder Jesus, glaube ich. Johannes 6. Und dann folgt dieser göttliche Befehl unseres Herrn. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Und sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen, der noch Unbekannte. Er muss wirklich eine erstaunliche Autorität ausgestrahlt haben, dass 7 erfahrene Fischermänner, darunter ja, die hatten ja Erfahrung und das war ihr Beruf, diesem Aufruf gehorchten. Aber so ist das, wenn man diesem Allmachtswort gehorcht, dann geht man nicht fehl. Und damit sind wir bei diesem zweiten Hauptgedanken in dieser Osterbotschaft. Ich habe ihn so formuliert: Der auferstandene Herr macht unseren Dienst fruchtbar. Jesus zeigt den Jüngern, wo sie die Fische finden können. Das Netz kann die Fülle nicht mehr fassen. Und damit wird deutlich, dass Jesus nicht unseren Dienst braucht, sondern wir brauchen ihn für unseren Dienst. Der Auferstandene macht erst unseren Dienst fruchtbar. Das ist wichtig zu beherzigen, auch wenn es um Mission und Evangelisation geht. Unsere Aufgabe ist es auf sein Gebot hin und im Vertrauen auf sein Wort sozusagen die Netze auszuwerfen. Aber nur er kann das Wunder bewirken, dass Menschen das Evangelium verstehen und glauben und für sich annehmen. Unser Text sagt uns, dass in dem Netz genau 153 Fische gefangen waren. Auch darüber gibt es einige interessante Auslegungen, was das wohl alles bedeuten kann. Kirchenvater Augustinus sah darin ein Symbol für die Dreieinheit, 3 × 50, hinzu kämen dann weitere 3. Einige meinten, der Fischfang sei ein Bild für die Endzeit, andere sagten, es sei ein Bild für die Mission. Vielleicht hat die Zahl überhaupt keine symbolische Bedeutung, sondern es war eben ein Fang und in diesem Fang waren 153 Fische und die Jünger, die haben diese Fische gezählt, weil man das so macht, wenn man gemeinsam fischen geht und dann diese Fische teilen will. Johannes als Augenzeuge war schließlich dabei und hat in seinem Bericht uns diese genaue Zahl überliefert. 153. In meiner Jugendzeit gab es sogar eine Band, die hieß 153. Gibt es schon lange nicht mehr. Wie dem auch sei, die Begebenheit, die macht deutlich, dass das, was wir tun, dass unser Dienst nur dann fruchtbar sein kann, wenn der Auferstandene seinen Segen dazu gibt. Ohne seine Hilfe, ohne seine Kraft, ohne seinen Geist, ohne den Auferstandenen ist unser Bemühen nutzlos. Ihr Lieben, ich möchte in meinem Dienst dieses konkrete Wissen um die Gegenwart des Auferstandenen mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn ich hier am Ostermorgen 2026 stehe und predige, dann heißt das nicht, dass mir das in jeder Situation immer bewusst ist. Es gibt auch in meinem Leben immer wieder Tage, über die sich der Schwermut legt, wie so ein Nebel. Und ich bin unsicher und fühle mich leer. Kennt ihr auch solche Tage? Man wird mutlos, fragt sich, ob man diesen Dienst doch lieber aufgeben sollte. Oder man sitzt vor einer offenen Bibel und einem leeren Bildschirm und hat den Eindruck, die Gedanken sind eingefroren. Was hat dieser Dienst überhaupt gebracht? Frage ich mich manchmal. Deine, ich weiß nicht, vielleicht sind es schon in den fast 30 Jahren meines Dienstes über 700, 800 Predigten, die ich gehalten habe. Was hat das gebracht? Und dann beginnen die Gefühle irgendwie amok zu laufen, ja? Man empfindet Enttäuschung und Traurigkeit und Unsicherheit und Erschöpfungsgefühle tauchen auf und Selbstmitleid. Und in solchen Situationen, da muss ich mir immer wieder sagen, Johann, du bist nicht, was du fühlst. Du bist nicht, was du fühlst. Aber das heißt nicht, dass diese Gefühle sofort dann entschwinden. Wie äußert sich die Gegenwart des auferstandenen Herrn in unserem Leben, auch in unserem Dienst? Wie äußert sie sich? In unserem Glaubensleben die Gegenwart des einen, der unseren Dienst fruchtbar machen kann. Und ich glaube, gerade die Kraft der Auferstehung befähigt uns, unseren manchmal ungezähmten Gefühlen zu begegnen und den Schmerz auch anzunehmen, mit ihm zu leben, wie brennend er auch sei. Und manchmal gibt es auch tatsächlich immer wieder ganz konkrete Ermutigung, wie ich das vor ein paar Tagen, anderthalb Wochen erfahren habe, wo mir jemand eine ermutigende WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, ein Ehepaar, das ich vor 16 Jahren getraut habe. Und der Ehemann schreibt: Erst heute haben wir wieder über die Ehevorbereitung bei euch gesprochen und eure offenen und klaren Worte damals, das war absolut hilfreich. Und ich musste denken, ja, vielleicht sieht man nicht so viel von dieser Frucht, aber Gott wirkt im Stillen. Er wirkt auch, wenn wir manchmal diese Menge Fische gar nicht sehen. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern an diese Wahrheit. Besonders, wenn man sich so wie Petrus fühlt. Der Auferstandene ist da. Und er liebt mich, er liebt dich bedingungslos. Nicht dein Erfolg und nicht dein Ansehen und nicht dein Ruf und nicht was weiß ich was definiert, wer du bist, sondern diese kostbare Tatsache, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Aber er steht doch da, wie Chesterton sagte. Und auf seine Weise, manchmal ohne dass wir es merken und wahrnehmen, macht er unseren Dienst fruchtbar. Der Auferstandene begegnet unserer Schwachheit. Das war das Erste, gell? Der Auferstandene macht unseren Dienst fruchtbar. Drittens, der Auferstandene zieht einen reumütigen Versager ein. Das kann man diesem Text hier auch ganz klar entnehmen. Johannes, oder wie er sich selbst in seinem Evangelium bezeichnet, der Jünger, den Jesus besonders liebte, erkennt, dass der Unbekannte am Ufer der auferstandene Herr ist. Und er behält diese Erkenntnis nicht für sich, sondern er sagt es Petrus, es ist der Herr, es ist der Kyrios. Wie so ein Grundton zieht sich dieses Es ist der Kyrios durch alle Auferstehungsberichte im Johannesevangelium. Jesus, der Herr, lebt. Er ist da. Er steht doch da. Durch diese Bezeichnung Kyrios wird die Hoheit, die Macht und Liebe des Auferstandenen zusammengefasst. Und dann zeigt sie an Petrus etwas, was ich einfach großartig finde, als Petrus hört, dass es Jesus ist, springt er ins Wasser, um möglichst schnell ans Ufer bei Jesus zu sein. Mit unwiderstehlicher Liebesmacht wird er in die Nähe, in die Gemeinschaft des Herrn gezogen. Aus Ehrfurcht vor dem Auferstandenen bindet er sich ein Obergewand um und schwimmt ans Ufer. viele, die ähnlich wie Petrus in einer Sache versagt haben, die so gelebt haben, als würden sie Jesus nicht kennen, die ihn verleugnet haben und denen Gott dann nachgeht, die laufen manchmal nicht hin zu Jesus, sondern die laufen von ihm weg. Da gab es sogar einen, der auch baden ging, aber auf der Flucht vor Gott. Wird er von einem Fisch verschluckt. Da reichten dann nicht 153 Fische, die man frühstücken konnte, sondern da musste ein Fisch kommen, der den Jona frühstückt, damit er wieder zurückkommt. Kann man nachlesen im Buch Jona. Petrus wollte klären, was zwischen ihm und Jesus stand. Er liebte seinen Herrn. Er wollte zurück in die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Und was in den Augenblicken zwischen Jesus und Petrus passiert, bevor die anderen Jünger mit dem reichen Fang an Land kommen, das wissen wir nicht genau. Aber ich kann mir ein wenig vorstellen, was wohl in Petrus vorgegangen ist, als er in der Morgendämmerung dort am Ufer ein Kohlefeuer brennen sieht. Übrigens, dieses Wort Kohlefeuer erscheint nur zweimal in dem ganzen Neuen Testament und das immer in Verbindung mit Petrus. Das erste Mal erscheint der Begriff bei der Verleugnung des Petrus und das zweite Mal hier in unserem Text bei seiner Wiedereinsetzung und auch Wiederherstellung. Das erste Mal erleuchtet dieses Kohlefeuer jene kalte, jene grausame, böse Nacht. Und das Kohlefeuer, es wird zum Symbol einer uneinladenden, feindlichen Befragung. Das zweite Mal erleuchtet ein Kohlefeuer den Morgen einer neuen Chance, eines Neuanfangs. Es wirkt wie ein Symbol für ein einladendes, erwärmendes, klärendes Gespräch, das hinführt, dass ein Versager wiederhergestellt und berufen wird. Hast du das schon mal erlebt? Diese unwiderstehliche Jesu-Liebe, die dich anzieht. Gerade dann, wenn du es verbockt hast. Wenn du an deiner Selbstgerechtigkeit zerbrochen bist, an deinen guten Vorsätzen. Ich werde immer zu Jesus stehen und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann werde ich den Mund auftun und ich werde ihn bezeugen. Und dann ergibt sich diese Möglichkeit im Büro, aber du bist still, weil du dich schämst. Wenn du das erkannt hast, wie schwach du eigentlich bist, und dir dann bewusst wird, mir ist vergeben. Mein Herr kann mich nicht verstoßen. Ich bin sein geliebtes Kind und er wartet auf mich. Wenn dir das durch den Heiligen Geist erneut bewusst wird, dann kannst du nicht anders, als die Nähe deines Herrn, seine Gemeinschaft zu suchen. Und wenn du wie Petrus ihm entgegeneilst, wirst du immer ein warmes, ein leuchtendes Kohlefeuer finden. Der Auferstandene ist da und er will dich und mich. Er will uns wiederherstellen und beschenken. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Jesus empfängt die Jünger mit der Aussage, kommt, esst, das Frühstück ist vorbereitet, ihr seid eingeladen. Das ist so typisch Jesu. Er deckt den Jüngern wieder einmal den Tisch, wie so oft. tut er es wieder hier und lädt sie ein zur Tischgemeinschaft. An so einem Frühstückstisch, bei so einem gemütlichen Essen, kann Wichtiges gesagt werden, Entscheidendes geklärt werden. Wir sehen also, wie hier der auferstandene Herr die Seinen versorgt. Nach schreckenvollen Tagen und trostloser Nacht erleben nun die Jünger ein Frühstück in Gemeinschaft mit ihrem Herrn, versorgt und umsorgt von seiner Liebe, in seinem Frieden, fernab auch vom feindlichen Jerusalem. Jesus wusste schon, warum er sie zurück an den See Genezareth, in diese ruhige, stille Gegend, geortet hatte oder ihnen gesagt hat, dort treffen wir uns. Jesus weiß, was den Seinen wohltut. Wir müssen da alle Wunden heilen. Und wie geht ihnen nun die Sonne auf für ein neues Leben in seiner Kraft und zu seiner Ehre? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Einladung in Vers 12, kommt und frühstückt. Kommt her und esst. Ich finde, die geht unter die Haut. Jesus hatte für sie gesorgt, als sie sich noch vergeblich sorgten. Und das ist bis heute sein Anliegen, die Bedürfnisse der Seinen zu stillen, sowohl die zeitlich leiblichen als auch die ewig geistlichen. Ich weiß nicht, was noch alles kommen wird. Was wir alle sehen und was wir alle wissen, ist, wir leben in sehr angespannten Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen sich auch schnell Grundsätzliches verändern kann, in denen man auch in Existenznot geraten kann. Zeiten, in denen, wo wir wie die Jünger nicht wissen, was der morgige Tag bringt. Es ist Krieg in Europa, es ist Krieg im Nahen Osten, Israel rückt immer mehr in den Fokus der Weltgeschichte. Wir leben in der Endzeit. Ich möchte uns ermutigen, an diesem Ostersonntag uns das neu immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Nicht nur heute, am Osterfest. Der Auferstandene lässt uns nicht allein. Er begegnet uns, wenn wir schwach sind. Er macht unseren Dienst fruchtbar, wenn wir auf sein Gebot hin das tun, was er sagt. Er zieht uns zu sich, auch wenn wir versagen, und er wird für uns sorgen. Er hat es verheißen. So ist Jesus. Er kommt an unser Ufer und er deckt uns den Tisch. Er will mit uns, mit dir und auch mit mir echte innige Gemeinschaft haben. Er steht schon da, wie Chesterton sagte. Und deshalb wollen wir im Bewusstsein unseres auferstandenen und gegenwärtigen Herrn auch in die neue Woche und auch in die neue Zeit, was auch immer sie bringen mag, gehen. Er steht doch da. Lass uns beten. Herr Jesus, du weißt und kennst uns am besten. Du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt, welche Sorgen, welche Lasten, welche Enttäuschungen uns Mühe machen. Herr, ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort und die klare Zusage, dass du als der Auferstandene immer da sein wirst. Du wirst deine Kinder nie enttäuschen. Du bist da, auch wenn wir dich zunächst mal gar nicht sehen und im Dunkeln rudern und enttäuscht sind und nichts fangen. So wartest du auf uns. Und du willst uns wieder aufrichten und du willst uns erfüllen mit Hoffnung und mit Licht und mit Leben, dass wir als deine Kinder, als deine Nachfolger in dieser Welt unterwegs sind und für dich leben und unseren Auftrag erfüllen und für dich auch Frucht bringen. Es ist letztlich dein Geist, der diese Frucht bewirkt, aber du willst uns jeden Einzelnen gebrauchen. So möchte ich dich bitten, dass dein Geist uns neu an diesem Ostersonntag motiviert, auf dich zu schauen und mit dir in diese neue Zeit zu gehen. Wir stehen auf der Seite des Auferstandenen, auf der Seite des Lebens. Was auch immer noch kommen mag, Herr, du wirst uns durchbringen und du wirst uns auch ans Ziel führen, so wie du es verheißen hast. Und Herr, wenn jemand hier unter uns ist, der dich noch nicht kennt, der dich so als den Auferstandenen noch gar nicht erfahren hat, bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Geist ihm oder ihr nachgehst und dass sie dich als den Auferstandenen erfahren, dass sie deine Stimme vernehmen und dass sie genau das auch in ihrem Leben erfahren, dich als den Erlöser, als den, der Leben gibt, neues Leben gibt, als denjenigen, der auferstanden ist und wo man immer wieder neu anfangen kann. Ich bitte dich, Herr, dass du das Wunder auch des neuen Lebens bewirken kannst in all denen, die das noch nicht kennen. Darum bitte ich dich. Dir sei die Ehre, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.